Ja, ich freue mich wirklich, kann ich nicht anders sagen, immer wenn wir zusammen in Gottes Wort gucken dürfen und dürfen wirklich etwas daraus lernen für unser Leben. Denke an einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus Matthäus 25. Ich lese einfach mal direkt den Text, oder wir fangen an mit einem Vers aus Matthäus 24, Vers 48. Das ist das, worüber der Ahnd gepredigt hat. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus. Soweit, und dann lesen wir weiter. Kapitel 25, ab Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Bis hierhin. Aus der Sonntagsschule, einen sehe ich. Gut. Ich fange mal einfach an, wie es ein bisschen war, als ich noch im Sonntagsschulalter war. Und ich kann mich erinnern, bei uns war noch Versammlungsstunde nachmittags, also quasi nicht im Anschluss, sondern sonntags nachmittags. Und wenn dann ein Bibeltext vorgelesen wurde und der beinhaltete keine Geschichte aus dem Alten Testament, war ich schon weitestgehend enttäuscht oft, weil das versprach in meinen Augen gähnende Langeweile. Besonders wenn das aus den Briefen vorgelesen wurde, war die Motivation noch geringer. Und das hat sich lange Zeit in meiner Kindheit auch wirklich so gehalten. Aber als ich älter geworden bin und vor allen Dingen vielleicht so in den letzten Jahren, konnte ich mich sehr gut an Predigten erinnern, die ich damals als vielleicht langweilig empfunden habe oder als theoretisch oder wenig praktisch, die wirklich einfach gute Grundlagen gelegt haben in meinem Leben, wo ich mich gerne dran zurückerinnere und von denen ich wirklich oft profitiere. Deswegen möchte ich auch einfach, ich meine, wir haben hier immerhin auch ein Gleichnis vor uns, doch wirklich das Herz ermuntern, auch von den jungen Geschwistern, die unter uns sind, wirklich diese Sachen aufzunehmen. Es kommen Zeitpunkte in unserem Leben, da profitieren wir besonders von den Grundlagen, die gelegt sind in Gottes Wort. Es mag ja manch einer sagen, das Gleichnis der Money hat dazu zuletzt gepredigt, wenn ich mich recht erinnere, war glaube ich letztes Jahr. Und es möge einer sagen, jetzt kommt hier schon wieder einer und möchte reden über das Wiederkommen des Herrn. Und dazu möchte ich uns mal einfach eine Frage stellen. Wer von uns hat heute, der Tag ist ja noch jung, nehmen wir gestern mit dazu, in seinem Herzen darüber nachgedacht und sich gewünscht, dass der Herr wiederkommt? Ja, bitte, ich wollte noch dazu sagen, keine Handzeichen bitte. Ich verschärfe die Frage noch etwas. Es ist schon mal gut, wenn wir überhaupt darüber nachgedacht haben. Aber ich vermute, viele, auch inklusive mir, die denken darüber nach, wenn sie die Zeitung aufschlagen und sie sehen so die Dinge, den Lauf dieser Welt, dann ist ihnen klar, anhand dessen, was sie über die biblische Prophetie wissen, dass das Kommen des Herrn nicht mehr weit weg sein kann, weil einfach die Zeichen der Zeit schon sagen, dass quasi die endzeitlichen Dinge, die das Volk Israel im Besonderen betreffen, unmittelbar vor der Tür stehen. Also das Kommen des Herrn muss quasi nahe sein. Jetzt frage ich mal, plus denken wir oft, dass mit dem Wiederkommen des Herrn so die Erlösung unseres Leibes einhergeht, wie der Apostel sagt. Sprich, uns wird es besser gehen. Wir kommen in den Himmel, wir werden an einem Ort sein, wo es gut ist. Jetzt möchte ich aber mal fragen, wer von uns hat gestern oder heute Morgen sich nach dem Herrn Jesus gesehnt, nicht danach selber im Himmel zu sein, ja, nicht da zu sein, wo es ihm gut geht, sondern da zu sein, wo der Herr Jesus ist, sich zu sehnen nach seiner Person. Und das möchte ich einfach sagen, ist, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, neben all den anderen Punkten ihre Berechtigung haben, das ist doch so ein ausschlaggebender Punkt. Sehnen wir uns nach dem Herrn Jesus. Wir verbinden den Himmel oft mit den Dingen, wo es uns besser geht. Das ist auch wirklich recht so. Die Bibel sagt uns das und das ist ein entscheidender Punkt. Aber sehnen wir uns nach der Person unseres Heilandes? Und ich glaube, solange wir diese Frage nicht jeden Tag mit Ja beantworten können, haben wir es immer nötig, uns daran zu erinnern. Ich möchte einmal das Gleichnis ganz kurz einsortieren in den Zusammenhang. Hat der Arndt ja auch schon angefangen. In Kapitel 24 und 25 finden wir die sogenannte endzeitliche Rede des Herrn und die gliedert sich eigentlich in drei große Teile. Das eine ist im Kapitel 24, Vers 1 bis Vers 44. Da redet der Herr eigentlich ausschließlich in der unmittelbaren Anwendung zu den Juden. Das heißt nicht, dass die Dinge, die dort geredet sind, nicht ihre praktische Anwendung auch finden dürfen in unserem Leben als Christen, aber er redet von dem Kommen des Sohnes des Menschen in Macht und Herrlichkeit. Und das ist auch direkt ein Indikator, woran wir das erkennen können. Es sind Zitate aus dem Alten Testament da, alttestamentliche Prophetie, und der Herr wird als Sohn des Menschen vorgestellt. Und als Sohn des Menschen wird er in der Prophetie eigentlich immer in Verbindung mit seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit gesehen. Dann kommt ein Einschnitt mit drei Gleichnissen. Das ist von Vers 45 bis 25, Vers 30. Und diese Gleichnisse sind, so wenn wir sagen dürfen, durch und durch christlich. Sie finden nämlich ihre volle Entfaltung und Anwendung in der Gnadenzeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und von Vers 31 bis 46 geht auch der Vers 31, also Vers 44 endet mit dem kommt der Sohn des Menschen und Vers 31, 25, Vers 31 geht dann weiter, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird. Das heißt, hier ist wieder ein Sprung und dort wird zu den Nationen geredet. Ja, wird weder zu den Juden direkt geredet, sondern zu den Nationen. Hier geht es um das Gericht der Nationen, Vers 31 bis Vers 46. Dieses Gericht findet auf dieser Erde statt. Das ist quasi wieder nicht das, was die Gläubigen direkt betrifft, sondern hier geht es um die Nationen und wie sie vor allen Dingen mit den Juden und dem gläubigen Überrest umgehen werden in der Drangsalszeit. Das wird Auswirkungen haben auf das Gericht. Wir wollen uns aber heute beschäftigen mit diesem Gleichnis von den Jungfrauen. Und es ist ein Gleichnis vom Reich der Himmel. So steht es direkt in Vers 1. Und ich denke, wir haben uns natürlich in der Wortbetrachtung Mittwochs schon öfters mit dem Reich der Himmel beschäftigt. Aber man braucht nur mal in die Reihen hier zu gucken. Ich würde sagen, hier sind mindestens dreimal so viele Leute, wie wir mittwochs abends sind. Deswegen denke ich, wird es nicht schaden, noch mal kurz was zum Reich der Himmel zu sagen. Das Reich der Himmel, und so ist es auch in diesem Gleichnis, wie in einigen Gleichnissen, oder andersrum. Das Reich der Himmel ist nicht gleich der Versammlung oder der Gemeinde. Ich verwende gerne den Begriff Versammlung, das bin ich einfach so gewohnt und ich mag diesen Begriff auch einfach. Für mich hört er sich einfach schön an, aber Versammlung oder Gemeinde, man könnte sogar Kirche sagen, meint alles dasselbe. Reich der Himmel und Versammlung ist nicht das Gleiche. Ich möchte uns einfach nur mal drei Unterschiede aufsagen, wo wir es unterscheiden können. Im Reich der Himmel, das Reich der Himmel ist, zumindest was diese Erde betrifft oder das Irdische, ist zeitlich begrenzt. Es ging los mit dem Kommen des Herrn auf diese Erde und es endet mit dem tausendjährigen Reich schlussendlich. Danach lesen wir im Petrusbrief eben dem ewigen Zustand. Das ist, was natürlich die Herrschaft Gottes endet nie, aber das Reich der Himmel im Sinne des tausendjährigen Reiches, wie es auch sein wird auf dieser Erde, endet mit dem tausendjährigen Reich. Die Versammlung ist ewig. Sie kommt aus der Ewigkeit, aus der Welt, vor Grundlegung der Welt und sie hat kein Ende. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Im Reich der Himmel, und so ist auch in diesem Gleichnis, finden wir Gut und Böse zusammen. Es gibt ganz viele Gleichnisse, wo uns das Gleichnis von den Fischen in dem Netz, sind die guten Fische und die schlechten Fische, und da sagt er, die Engel werden es aussortieren. Da, wo wo ausgesät wird und dann steht da ein böser Mensch kam und säte Unkraut in das Feld und dann sagen die Knechte, sollen wir es ausreißen? Und dann sagt der Herr, nein, lass es wachsen bis zum Ende und die Engel werden es dann ausreißen. Und genauso ist es auch hier. Hier waren 10 Jungfrauen, 5 töricht, 5 gut. Und hier steht ja nicht, das Reich der Himmel wird 5 klugen Jungfrauen gleich werden, sondern steht, das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, gute wie schlechte. In der Versammlung heißt es, tut den Bösen von euch hinaus. In der Versammlung gibt es keine Bösen. In dem, da gibt es natürlich Gläubige, die ihren Weg nicht gehen, auf der Art und Weise, wie es der Herr von uns erwartet. Aber von der Natur aus Böse gibt es in der tatsächlichen Versammlung nicht. Das heißt nicht, dass in einer örtlichen Zusammenkunft nicht Leute sitzen können, die den Herrn nicht kennen als ihr eigen. Aber in dem Begriff Versammlung als quasi die Menge aller wahrhaft Gläubigen gibt es keine Bösen. Das ist einfach so, weil nur wer den Geist Gottes hat, dazugehört und er ist dann ein Kind Gottes. Und noch ein Unterschied ist im Reich der Himmel, es spricht von Herrschaft, weil es ist nämlich eigentlich ein Königreich. Die exakte Übersetzung wäre Königreich der Himmel oder auch Königreich Gottes und so weiter. So könnte es ist, es spricht von Herrschaft. Und gegenüber der Versammlung stellt sich der Herr nie als König vor irgendwo. Es gibt kein als Haupt. Aber das ist ein ganz gänzlich anderer Charakterzug als König. Und im Reich der Himmel reden wir, wie gesagt, viel von Herrschaft in der Versammlung. Allen Gläubigen ist viel die Rede von Gemeinschaft. Das ist auch nochmal, es sind einfach andere Gesichtspunkte und es ist einfach was anderes. Ich hoffe, das ist uns soweit klar. Ja, das Reich der Himmel, ich habe es eben schon gesagt, wir finden oft in vielen Gleichnissen Gut und Böses gemischt. Eine Ausnahme ist das Gleichnis von dem, der alles hingab, um diese Perle zu kaufen aus dem Acker, da finden wir nichts Böses, aber in vielen anderen Gleichnissen finden wir einfach gemischte Grundsätze. So, und während uns dann klar ist, dass quasi unter den Gläubigen in der Versammlung der Eintritt die Neugeburt ist, quasi die Bekehrung, das macht einen zu einem Gläubigen, stellt sich ja die Frage im Reich der Himmel, wenn ich Gutes und Böses habe, was ist denn die, wenn ich so sagen darf, Eintrittskarte in das Reich der Himmel, ist ja eine berechtigte Frage. Die Antwort, würde ich sagen, besteht aus 2 Antworten. Einmal lesen wir in Johannes, wir können es mal kurz aufschlagen, Johannes 3. Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also er kann es noch nicht mal sehen. Das heißt also, zu einem vollumfänglichen Eintritt in das Reich Gottes ist in gleichermaßen wie in der Versammlung eine Neugeburt notwendig. Das heißt, für die Guten im Reich der Himmel ist eine Neugeburt auf jeden Fall notwendig, sonst können sie es nicht mehr sehen. Trotzdem berichtet die Schrift uns ja auch von Leuten, die dem Reich der Himmel angehören und in Wirklichkeit gar kein Leben aus Gott haben. Die Bibel nennt das bloße Bekenner. Wir finden, die Schrift ist voll davon. Ich erinnere auch an Timotheus' Brief, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Also der große Bereich des christlichen Bekenntnisses, wo aber doch vielleicht in Wirklichkeit wenig bis gar kein Leben, also es ist Digitalleben aus Gott, man hat es oder man hat es nicht, aber ich wollte sagen, wo es einfach viele gibt, die gar kein Leben aus Gott haben. Und doch sind sie auf eine gewisse Art und Weise, haben sie Anteil am Reich Gottes. Und die Frage drängt sich ja auf, wie kommt man dazu? Und möchte das jetzt nicht exklusiv formulieren, aber ganz sicher ist eine große Eintrittskarte in den öffentlichen Bereich des Reiches der Himmel die christliche Taufe. Ja, Menschen, die sich taufen lassen und bekennen, Christ zu sein. Und dann stellen sie sich quasi von sich selbst aus in den Bereich des christlichen Bekenntnisses. Die Kirchen sind voll davon, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Menschen sind getauft. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, sie wären Christen. Viele würden sagen, sie wären Christen. Was bist du? Ja, ich bin Christ. Was glaubst du? Ja, ich bin Christ. Das ist der Bereich des christlichen Bekenntnisses. Sie berufen sich da drauf. Das ist ganz klar. Das ist sogar auf der Lohnabrechnung hat man das stehen, wenn man Christ ist. Ja, da zahlt man noch ein paar Steuern, weil man ist Christ. Man bekennt das, Christ zu sein. Und das ist eine ernste Sache. Wir gehen da oft so lapidar drüber hinweg, aber Gott wird das beurteilt das mit anderen Augen von jemandem, der sich dazu bekennt, eigentlich Christ zu sein, quasi sich selber unter die Herrschaft Gottes zu stellen, dass das vielen nicht so bewusst ist, was sie genau tun. Keine Frage, aber schlussendlich ist es so, jemand, der bekennt, Christ zu sein, bekennt, ja, dass Gottes Maßstäbe auf sein Leben anwendbar sind von sich aus. Und das ist wirklich eine ernste Sache. Und das ist in dem Reich Gottes so. Im Reich Gottes, ja, wer bekennt, ein Christ zu sein, gehört mindestens mal darunter. Ob er jetzt zu den Klugen oder Törichten gehört, dazu gehört eben dann auch noch eine Neugeburt. Aber wir müssen wissen, im Reich Gottes gibt es viele. Und das zeigt uns auch dieses Gleichnis. Gute wie schlechte. Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Hier steht ja, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden. Hier steht nicht, das Reich der Himmel ist gleich, ja, sondern hier wird eine Entwicklung angedeutet. Wird gleich werden, es entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Es wird eine Entwicklung angedeutet, weil zu der Zeit, als der Herr das sprach, konnten sie ja auch schlecht die Jungfrauen dem Bräutigam entgegengehen, weil man noch, war der Herr ja auch auf der Erde in diesem Sinne, ja. Und diese volle Entfaltung, wie wir sie gleich sehen werden, war auch einfach noch nicht da. Also es wird eine Entwicklung angedeutet. Und hier wird aber sofort gesagt, 5 von den Jungfrauen waren klug und 5 waren töricht. Da steht nicht, erst in 1900 Jahren werden 5 klug sein und 5 töricht. Es war von Anfang an so, 5 waren klug, 5 waren töricht. Erinnert uns ja auch an das Volk. Wie oft haben wir schon Stellen gelesen im Lukas-Evangelium, wo der Herr ein Wunder tat. Und dann steht dann, das Volk lobte Gott oder die Menschen lobten Gott oder sie waren begeistert für einen Augenblick, aber schlussendlich war doch nicht, längst nicht bei allen eine dauerhafte Umkehr, Leben aus Gott da. Das heißt also, dieser Grundgedanke quasi, Gott für einen Moment schön, toll, begeisterungswürdig zu empfinden und doch kein wirkliches Leben aus Gott zu haben, das war auch damals schon zu Zeiten, so wie der Herr auf dieser Erde war. Vers 3, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Ist eigentlich, wir wissen, dass in Gottes Wort Öl ganz oft ein Bild des Heiligen Geistes ist. Das ist an vielfältigen Stellen, das ist schon, das finden wir schon vorgeschattet im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Öl ist oft ein Bild des Heiligen Geistes und ich denke auch hier in Verbindung mit der Lampe ist es unschwer zu erkennen, dass das Öl das ist, was das Bekenntnis oder das Zeugnis am Leuchten erhält oder zumindest erhalten kann. Die Klugen hatten es. Und die Unklugen hatten keins. Es ist also sehr digital, wie wir heute sagen würden. Es gab nicht ein bisschen Öl oder Halbvollöl. Entweder man hatte Öl oder man hatte kein Öl. Und so ist es ja auch. Entweder man ist errettet, dann hat man den Geist Gottes und man hat Öl, oder man hat keins. Was aber auch hier schon klar ist, das hat erstmal gar nichts damit zu tun, was man nach außen hin darstellt. Weil erstmal sahen sie nach außen hin gleich aus. Der Punkt, wo offenbaren würde, ob sie Öl hatten oder nicht, war nämlich noch gar nicht gekommen. Vers 5. Als der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist eigentlich wirklich ein unglaublich trauriger Vers in Gottes Wort, wenn wir mal darüber nachdenken. Wir erinnern uns nochmal an das von letzter Woche, den Vers, den wir eben eingangs gelesen haben. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus. Schlussendlich war es ja so. Der Herr blieb noch aus. Der Herr nach seiner Kreuzigung ging in den Himmel und dann ging das Warten los auf sein Wiederkommen und der Herr blieb noch aus. Das ist ja das war ja nicht das Böse an dem bösen Knecht, dass er merkte, dass der Herr noch ausblieb, sondern die Schlussfolgerungen, die er daraus zog, die waren falsch und schlecht. Aber so geschah es. Der Herr blieb noch aus Und es wurden alle schläfrig und schliefen ein. Das muss man wirklich so zergehen lassen. Wenn man in die, christliche Literatur guckt, dann findet man von 300 nach Christus bis 1850 nach Christus keinen einzigen Hinweis darauf, dass sich die Menschen, die Christen, auch die Gläubigen, mit dem Wiederkommen des Herrn für die Gläubigen beschäftigt hätten. Das ist wie ausgelöscht, dieser Gedanke. Den gibt es überhaupt nicht da drinnen. Der ist wie weg. Diese große christliche Hoffnung, die war kein Stückchen mehr vorhanden. Können wir uns das vorstellen? Ich muss sagen, ich kann mir das vorstellen, weil ich habe das Gefühl, dass es wieder so ein bisschen anfängt, dass uns diese wirkliche christliche Hoffnung, die sich mit dem Herrn beschäftigt, so irgendwie so ein bisschen entgleitet. Sie ist uns zwar als Lehre bewusst und wir halten das für wahr und wir glauben auch daran, aber die Lebenspraxis, die dazugehört, da habe ich doch den Eindruck, ist uns doch sehr stark abhanden gekommen. 1500 Jahre hat man fast nichts davon gehört. Müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viele Gläubige haben gelebt, die das Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, sprich das, was man gerne als jüngstes Gericht und Ähnliches bezeichnete, war durchaus präsent. Damit gingen ja auch die großen Kirchen und Staatskirchen zogen sie ja gerne los, um die Menschen gefügig zu machen, besonders auch in der katholischen Kirche. Aber den Herrn zu erwarten, quasi als den, der jederzeit kommen konnte, das war den Menschen fremd. Der Apostel Paulus, ich bin davon überzeugt, der Apostel Paulus hatte die feste Überzeugung, dass das Wiederkommen des Herrn zu seinen Lebzeiten stattfinden konnte. Der Apostel Paulus zog in Betracht, dass der Herr kommen konnte, als er lebte. Und so verkündigte er das Wiederkommen des Herrn auch. Als eine immerwährende Hoffnung, die jeder Gläubige haben darf, der nichts im Wege steht. Dem Kommen des Herrn für die Gläubigen zur Entrückung steht nichts im Wege. Es musste nichts passieren mehr. Es war jederzeit die Möglichkeit, dass der Herr wiederkommt. Haben wir diese Erwartung wirklich oder knüpft sich unsere Hoffnung daran, dass sich Dinge vor unseren Augen erfüllen und wir es daran immer wahrscheinlicher machen? Oder haben wir wirklich in unserer Natur, quasi in unserem Herzen, lebt das davon, dass wir den Herrn jederzeit erwarten und dass er willkommen ist für uns? Ja, nicht unerwünscht, sondern dass er willkommen ist für uns. Dass wir ihn gern, dass wir uns nach ihm sehen. Ist das in unserem Herzen drin? Das war 1500 Jahre verschüttet, ja, auf der Welt. Können wir uns das vorstellen? Wie mag das den Herrn betrübt haben? Dass das, was er hat seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ja. In dem Hause seines Vaters sind viele Wohnungen und er kommt, um sie wieder zu holen. Dass das überhaupt nicht mehr präsent war. Keiner hatte das mehr auf dem Herzen. Wie mag das den Herrn wirklich betrübt haben und bis heute betrüben, dass wir so wenig dafür übrig haben. Und wenn ich in mein Leben gucke, muss ich wirklich bekennen, mein Leben zeigt oft nicht, dass ich so viel dafür übrig habe. Wenn wir viel dafür übrig hätten, dann wäre unser Leben anders. Das ist einfach so. Wenn wir den Herrn, wenn wir uns nach ihm ausstrecken würden, wenn wir ihn erwarten würden, dann wären wir nicht so festgekettet an den Dingen dieser Welt. Das wäre für uns das Wichtigste. Das wäre für uns das Allergrößte, wenn der Herr wiederkommt. Und zwar nicht nur, um uns von unseren Unzulänglichkeiten zu befreien, sondern einfach, weil wir uns nach ihm ausstrecken, nach seiner wunderbaren Person. Alle waren eingeschlafen. Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Ja, das wird gerne der Mitternachtsruf genannt. Es gibt auch eine Zeitschrift aus der Schweiz. Ich denke, die einen oder anderen kennen sie vielleicht. Finde ich eigentlich einen schönen Begriff, der Mitternachtsruf. Der Mitternachtsruf, der die Christenheit, wie wir sehen, alle, die ganze Christenheit aufweckte. Nicht nur die wahrhaft Gläubigen. Alle wurden durch diesen Ruf aufgeweckt. Da ist die Frage, was mag der Mitternachtruf, also Frage Nummer eins ist der Mitternachtsruf schon erklungen oder nicht? Könnte man zum Beispiel fragen. Also ich für mich persönlich würde sagen, dieser Mitternachtsruf, der ist schon erschollen. Und vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass er vielleicht so um 1850, als das eben ganz neu entdeckt wurde, dass der Herr wiederkommt, vielleicht dieser Mitternachtsruf so im übertragenen Sinne erschollen ist. Siehe der Bräutigam. Da steht ja nicht, siehe der Bräutigam kommt, sondern da steht, siehe der Bräutigam. Das richtet gar nicht so sehr den Blick auf das Wiederkommen an sich, sondern es richtet den Blick auf den Bräutigam. Der Herr Jesus ganz neu im Mittelpunkt. Und wenn wir an die Erweckungsbewegung denken, die so 1850 besonders Europa erfasst hat und auch große Teile von der ganzen Welt, dann war das schon wie so ein ganz großer Weckruf. Diese Lehre, ja, das Wiederkommen des Herrn, die Entrückung für die Gläubigen plus das Versammeln, sich versammeln als Gemeinde, das war schon wirklich ein Weckruf, ein Mitternachtsruf. Ich denke, man kann das schon sagen. Man mag ja auch erinnert werden an das Sendschreiben an Philadelphia. Den Vers mal gerade lesen. Offenbarung 3. Vers 11. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wenn man die Sendschreiben, ich sag mal, prophetisch einsortiert oder in ihnen eine Entwicklung der Kirchengeschichte oder der Entwicklung der Versammlung sieht, dann ist es unter Auslegern sehr gängig und ich kann das auch gut nachvollziehen und ich würde das auch Ich sehe das genauso, wobei wir vorsichtig sein müssen, zu behaupten, es ist genau so und nicht anders. Aber es ist schon eine frappierende Überdeckung, dass das Sendschreiben in Philadelphia da auch ungefähr in diese Zeit der Erweckungsbewegung sich einsortieren lässt. Das, wie gesagt, ich möchte ein bisschen vorsichtig sein. Schon manch einer musste sich korrigieren, weil er sich bei prophetischen Ereignissen dazu hat hinreißen lassen, die Sache ganz genau auf Nationen und Zeiten festzulegen und musste dann 30 Jahre später feststellen, er hat sich leider völlig vertan. Also man erinnere sich nur, wie vor dem Mauerfall und zu Zeiten des Eisernen Vorhangs biblische Prophetie ausgelegt wurde und wie nach dem Ende der Sowjetunion quasi alles, viele Bücher am besten umgeschrieben worden wären, die sich damit beschäftigt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Erweckungsbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, also so um 1850, wirklich ein Weckruf war in der Christenheit. Ich meine, wir nennen uns ja gerne Brüderversammlungen, aber wenn man mit solchen Begrifflichkeiten immer ein bisschen auch vorsichtig sein muss, Gottes Wort kennt eigentlich keine Versammlung so und Versammlung so. Gottes Wort kennt Versammlung oder eben keine Versammlung. Nichtsdestotrotz versuchen wir damit ja einer bestimmten Haltung gegenüber Gottes Wort Ausdruck zu verleihen. Das alles findet seinen Ursprung in der Erweckungsbewegung, quasi die Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand. Und da war vor allen Dingen das Kommen des Herrn ganz großes Thema. Das war für die Brüder, für die Geschwister damals, man sagt immer die Brüder, aber natürlich, es betrifft alle, für die Geschwister damals war das der Inhalt, die Neuentdeckung. Das war das, was sie dazu antrieb, ihren Weg wirklich in Treue und in Schlichtheit zu gehen, dem Herrn nachzufolgen. Sie erwarteten den Herrn Jesus. Sie erwarteten ihn. Und ihr ganzer Wunsch war es, ihr Leben dem auszurichten. Ja, dass sie gefunden werden als solche, die den Herrn auch wirklich erwarten können. Ich möchte wieder nur von mir reden. Jeden Tag muss ich mich prüfen und muss mich fragen, das, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, der Richtung meines Sinnens, ist das etwas, bei dem ich vom Herrn gefunden werden möchte, wenn er wiederkommt? Das sind wirklich ernste Fragen. Ist unser Leben daran ausgerichtet? Oder denken wir manchmal, es wäre besser, er würde heute vielleicht nicht kommen? Ich denke, die Gedanken sind uns nicht fremd. Siehe der Bräutigam. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, da zieht sich mein Herz wirklich zusammen. Bewirkt das was in uns? Siehe der Bräutigam. Ist das das, wo unser Herz aufgeht? Wenn wir Kinder Gottes sind, egal in welcher Situation wir sind, das muss uns doch bewegen. Siehe der Herr Jesus, siehe der Bräutigam. Ist das das, was unser Herz froh macht, mit Verlangen? Uns muss Verlangen nach dem Herrn Jesus. Das kann für uns nicht nur graue Theorie sein. Verlangt uns danach. Und wenn uns nicht danach verlangt, dann müssen wir uns fragen, warum verlangt uns nicht danach? Warum verlangt uns nicht danach? Was hindert uns daran? Wo sind wir festgeklebt? Wo dulden wir Dinge in unserem Leben, die da nichts verloren haben? Das ist alles, was das mindert. Wenn wir Sünde, ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, dann werden wir kein Verlangen danach haben, den Herrn zu treffen. Das kann auch nicht sein. Wir sollten wirklich, wir können kein Verlangen danach haben, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, wenn wir Sünde dulden. Wenn uns die, auch die Dinge dieser Welt, die irdischen Dinge, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wenn die uns alles bedeuten, dann werden wir kein Verlangen danach haben, den zu treffen, wie der Apostel im Galaterbrief sagt, sich selbst für mich hingegeben hat. Siehe der Bräutigam, ich hoffe, das ist wirklich unser lauter Ruf. Siehe der Bräutigam, den Herrn im Auge zu haben, uns an ihm zu orientieren. Vers 7. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Da standen alle auf. Das finde ich sehr bedeutsam. Es steht nicht, da standen die Klugen auf, sondern da standen alle Jungfrauen auf. Und wisst ihr, was sehr interessant ist, nur mal als wirklich als Nebeneffekt, ums Jahr 1850, da entstand nicht nur die Erweckungsbewegung, da entstanden die Zeugen Jehovas, da entstanden die Mormonen, da entstanden die Siebentagsadventisten und das sind alles Sekten und Gruppierungen, die besonders bezüglich des Kommens des Herrn ganz abenteuerliche Ansichten haben. Ich finde, das ist schon sehr interessant, dass in der Zeit, wo das Wiederkommen des Herrn so ganz neu entdeckt worden ist für die Gläubigen, eben auch genauso in die andere Richtung gehend, große Verwirrung angefangen worden ist zu stiften. Ich glaube, dass das schon mit ein bisschen miteinander zusammenhängt. Es entstand Aktivität, sowohl bei den Klugen als bei den törichten Jungfrauen. Und so ist es bis heute. Aktivität gibt's auf beiden Seiten, bei den Klugen wie bei den Törichten. Und nur das Zeichen von Aktivität ist auch ganz offensichtlich noch keine Aussage darüber, ob man klug oder ob man töricht ist. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Ja, es berührt zwei ganz klare biblische Grundsätze. Man kann den Heiligen Geist oder man kann das Leben aus Gott nicht teilen. Man bekommt es von Gott, jeder persönlich, aber nicht einer für den anderen. Man kann es nicht weitergeben, man kann es nicht teilen, man kann nichts davon abgeben. Man kann darauf aufmerksam machen, den Weg dorthin weisen, aber Leben aus Gott, eine Neugeburt, wirkt nur Gott und sonst niemand. Es kann keiner abgeben. Und hier wird der Weg zu den Verkäufern aufgewiesen. Ich muss dabei einfach immer an diese Stelle aus dem Propheten Jesaja denken. Jesaja 55 ab Vers 1, da steht, he, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Das ist das Besondere an dem Öl, das Gott verkauft, dass es uns nichts kostet in dem Sinne, aber ihn alles gekostet hat. Ja, es ist bezahlt. Der Kaufpreis ist schon längst entrichtet dafür. Man muss nur gehen und nehmen, wenn ich das so sagen darf. Ich möchte auch noch mal gerade, wenn ich den Vers finde. Auch in Offenbarung 3, ab Vers 18 im Sendschreiben, an Laodicea, da lässt der Geist Gottes den Johannes auch nochmal wieder schreiben. rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ja, er schreibt das an die Versammlung in Laodicea, aber ich glaube, wir tun Gottes Wort wirklich keine Gewalt an, wenn wir es auch darauf anwenden, wirklich, wer den Herrn nicht kennt, zu kommen und zu kaufen ohne Kaufpreis. Wenn wir es nicht tun, werden wir jetzt in den weiteren Versen sehen, was passiert. Vers 10. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ja, in wenigen Worten, wenigen Versen, die von so großer Tragweite einfach sind, ich weiß gar nicht, ob uns das immer bewusst ist, was wirklich hier steht. Hier steht ja sogar, sie gingen hin, um zu kaufen. Aber zwischen den Zeilen steht, dass sie zumindest nicht schnell genug gingen. Weil in der Zeit, wo sie gingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam wieder. Sie haben sich also nicht beeilt, haben es verschoben, haben es vielleicht auf die leichte Schulter genommen, hatten vielleicht noch andere Dinge zu tun. Ja, die Sorgen und Nöte des täglichen Lebens, so wenn wir an das Gleichnis vom Sämann denken, ja, die beschwert haben. Es ist wirklich eine ernste Sprache. Ohne leuchtende Lampe kein Eintritt zur Hochzeitsfeier. Das steht hier glasklar. Der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Diese Formulierung meines Wissens nach wird in Gottes Wort nur verwendet, wenn es eigentlich um das ewige Verlorensein geht. Vers 13, wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das ist vielleicht, kann man sagen, man sagt immer so ein Gleichnis, das hat eine Hauptstoßrichtung, quasi eine Hauptbelehrung. Es stimmt auch wirklich oft, wobei auch viele Gleichnisse wirklich in ihren Einzelheiten doch wirklich wichtige Dinge zu sagen haben. Aber hier unten haben wir das Fazit, was der Herr Jesus selber zieht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und ich glaube, das trifft auf beide Sorten Jungfrauen zu. Das trifft auf die Törichten wie auf die Klugen zu. Ja, für die Törichten um den Preis ihres Lebens. Jetzt ist die Zeit, quasi Öl zu kaufen. Seine Sache mit Gott in Ordnung zu bringen, umsonst zu nehmen. Ja, weiße Kleider, wie es im Sendschreiben an Laodicea steht, sie sprechen von göttlicher Gerechtigkeit. Die kann man sich nicht selbst erarbeiten, die kann man sich nicht verdienen, die kann man bekommen umsonst, aber nur umsonst und nur von Gott. Das ist ganz klare Lehre der Schrift. Und für uns, mit uns meine ich jeden, der den Herrn Jesus ja sein Eigen nennt, der ihn aufgenommen hat im Sinne von Johannes 1, ja, wachen, da tun wir uns wirklich schwer mit. Wie oft gleichen wir den Jungfrauen, die wirklich am Schlafen sind? Wie wenig sind wir erfasst davon, von dem Wiederkommen des Herrn? Wir müssen uns das auch mal wirklich vorstellen. Der Herr Jesus, er hat alles für uns hingegeben. Er hat uns eine herrliche Hoffnung gegeben. Er hat uns erlöst. Und er kommt wieder, um uns zu holen. Wir dürfen jederzeit davon ausgehen, dass er kommt. Und doch ist mein Leben, unser Leben so oft, trägt ihm keine Rechnung. Ich hoffe, dass wirklich für uns wir noch mal ganz neu darüber nachdenken. Siehe der Bräutigam, was es für uns bedeutet, was es für jeden von uns ganz persönlich bedeutet. Was verbinden wir damit, siehe der Bräutigam? Ist das für uns eine theoretische Lehre von etwas, was wir wissen, was sich irgendwann durch Zeitablauf ja ereignen wird? Oder ist es etwas, was wir aktiv herbeisehen? Den Thessalonichern konnte der Paulus schreiben, ermuntert einander nun mit diesen Worten. Wie kann ich jemand ermuntern mit etwas, was ich nicht lebe und was ich nicht im Herzen trage? Wie kann das Gegenstand von Ermunterung sein? Das kann doch nur Ermunterung sein, wenn mein Herz brennt. Wenn ich wirklich den Herrn Jesus erwarte, seine Person, seine wunderbare Herrlichkeit. Nicht um meiner selbst willen, sondern um seiner willen. Denken wir doch auch mal an ihn. Ist uns seine Freude wichtig? Das ist das, wo der Herr für brennt. Er wartet darauf, wiederkommen zu können und die Gläubigen zu holen. Ist uns das wichtig? Bedeutet uns das was, dass der Herr Jesus uns zu sich holen möchte, wofür er alles hingegeben hat? Wenn uns das was bedeutet, dann muss das in unserem Leben was zeigen. Dann ist unser Ruf auch, siehe der Bräutigam, jeden Morgen, wenn wir wach werden und jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen. Ich möchte zum Abschluss noch einen Vers lesen aus Offenbarung, ganz am Ende. Fangen an, Vers 16. 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Denken wir immer daran, der Morgenstern geht vor der Sonne auf. Wenn der Herr von Sonne redet, redet er von Gericht und von seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Der Morgenstern geht vor der Sonne auf. Sollten wir uns auch immer am Herzen behalten. Ist ein klarer Hinweis auch darauf. Lot rettete er aus Sodom, als die Sonne aufging und das Gericht kam, als die Sonne aufgegangen war. Vers 17. Und hier spricht wirklich jeder Gläubige und der Geist Gottes zusammen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier ist eigentlich nochmal alles zusammengefasst in diesem Vers. Die Ausrichtung aller Gläubigen, denen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, zu sagen, komm, ihn wirklich von ganzem Herzen zu erwarten. Und nochmal dieser letzte Aufruf an alle, die den Herrn nicht ihr eigen nennen, das Wasser des Lebens, was von dem ewigen Leben spricht, zu nehmen umsonst.